Herzlich willkommen zu On the Rise, unserem Podcast rund um das Thema Technologie im Bereich Marketing und Sales. Mein Name ist Wolfgang Straßburger. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von One Media Consulting und Molecule und arbeite seit 2015 daran, B2B-Unternehmen in eine datengetriebene Zukunft zu führen. Heute geht es um das Thema Treiber von Innovation beim Apple der Construction Industry. Und dazu habe ich mir keinen geringeren eingeladen als Peter Simon, der sicherlich im Laufe unseres Gesprächs ein bisschen weiter erklären kann, warum sein Unternehmen oder das Unternehmen, bei dem er angestellt ist, Sika, das Apple der Construction Industry ist. In diesem Sinne ein sehr herzliches Willkommen, Peter. Stell dich doch bitte einmal vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer du bist, was du machst und warum wir zwei ein sehr, sehr interessantes Gespräch führen werden heute.
Sehr, sehr gerne. Also guten Tag, grüezi, hallo und servus hier in der DACH-Region. Danke dir, Wolfgang, für die sehr herzliche und nette Einleitung. Genau, mein Name ist Peter Simon. Ich komme ursprünglich aus Ungarn, wo ich aufgewachsen bin und studiert habe. Und mittlerweile seit 15 Jahren wohne, lebe und arbeite ich in der Schweiz mit meiner kleinen Familie, mit einem super aktiven Tochter, die Hanna, und mit meiner Frau, die auch eine Ungarin ist. Also eine gute Mischung von den absoluten diplomatischen Umgehensweise aus der Schweiz mit ein bisschen Ostblock-Charme und in dieser guten Mischung, in dieser Hybris. Hybrid-Modus bin ich auch in meiner, nicht nur in meinem privaten Leben, sondern in meinem geschäftlichen Leben unterwegs. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und heute versuche ich mal so weit wie möglich meine kleine Story zu erzählen und natürlich, wie die Zukunft und wie die Digitalisierung allgemein bei meiner Firma, bei der Sika, aussieht.
Ja, vielen Dank. Also die Freude liegt ganz auf meiner Seite. Wir hatten ja schon das Vergnügen, das ein oder andere Gespräch zu führen. Von dem her weiß ich bereits, wie spannend das heute werden wird. Grundsätzlich werden wir uns ja mit dem Thema beschäftigen, Veränderungsprozesse in Unternehmen, von Datenstrukturen, Architekturen zu echten, tatsächlichen, tangiblen Werten. Und ich kann mir keinen besseren Gesprächspartner zu dem Thema vorstellen als dich. Was die Zuhörer nicht wissen, Peter, ist, dass dich das Thema Digitalisierung, Digital Capabilities schon sehr, sehr, sehr lange begleitet. Was ganz besonders spannend an deinem persönlichen Lebenslauf ist, dass du eigentlich viele verschiedene Sichtweisen auf dieses Thema in dir vereinst. Ob das die Sicht aus der Dienstleisterperspektive ist, ob es aus der wirklich großen Software-Sicht ist. Oder natürlich jetzt auch aus der Unternehmenssicht, Sie Sika. Nimm uns doch ein bisschen mit durch diese Reise deiner Karriere, weil du ja wirklich einen sehr, sehr umfassenden Blick auf das Thema bereits werfen konntest.
Sehr, sehr gerne. Also heute sagt man einfach halt hier in Europa, wenn wir schon Seniorität in der Digitalisierung mitbringen, ja, ich habe schon den Dotcom Boom erlebt. Und es ist tatsächlich bei mir genauso. Also als ich 14 Jahre alt gewesen bin, in 1998, habe ich meine allererste Webseite lanciert, also selber ein bisschen HTML, CSS und JavaScript studiert. Und in der Ära von Internet Explorer 2.0 und Netscape Navigator und so weiter, gleichzeitig mit Google und Amazon meine kleine Experiment gestartet im Internet und seither bin ich eigentlich begeistert von Webtechnologien und unter anderem von Digitalisierung. Dadurch hinaus habe ich noch Wirtschaftsinformatik studiert und das war eine super gute Mischung zwischen Business, Finanzwesen, System Engineering, Softwareentwicklung, Datenbanken und so weiter. Also wie kann man in einer Überbrückungsfunktion quasi zwischen IT, Hardware-Technologie und Business stehen und Business-Ziele richtig adressieren zu können durch Technologien. Hatte ich meine eigene Webagentur-Firma damals in Ungarn in Anfangs 2000. Dann war ich natürlich ein bisschen bei der digitalen Agenturseite, wo ich Großunternehmen mit lokalen Footprint begleitet habe. und in die Hand genommen habe als technischer Projektleiter, technischer Account Executive, mehrheitlich mit Elektrounternehmen und Telco-Unternehmen. Und das waren manchmal Marketing, Automation oder Schwerpunkt Analytics oder Content Management und E-Commerce in diesen Dreier sozusagen. Da habe ich extrem viel relativ schnell und relativ als junge Mitarbeiter gelernt. Und dann im Jahr 2010 habe ich mich mit meiner Frau entschieden, dass wir uns in der Schweiz quasi testen wollen lassen. Und dann auch die gleiche Kette, also von einem ungarischen Telco-Unternehmen zu dem größten Anbieter der Schweiz im Telco-Branche gegangen und habe ich mal den E-Commerce-Thematik begleitet auf der Business-Seite. Dann war ich 6 Jahre lang bei einem ziemlich unbekannten Software-Hersteller unterwegs als San Francisco und San Jose. Wahrscheinlich kommt das Logo und die Farben euch oder uns ziemlich bekannt vor, würde ich mal sagen. Und dann habe ich nochmal gewechselt auf die Kundenseite, um mal mich auf den dunklen Seite ausprobieren zu können, schon wieder.
Oder die helle, je nachdem.
Und eigentlich
Perspektivfrage.
Oder die helle, je nachdem. Es kommt darauf. Oder ich habe die hellere Seite ein bisschen dunkler gemacht und ein bisschen unsicher gemacht, je nachdem. Eigentlich die Überlappung in dieser Reise gewesen ist, also einfach mal die Themen, wie gesagt, Marketing Automation, Analytics, E-Commerce, Produktdaten und so weiter. Und unter anderem die Technologien, zum Beispiel Content Management für die Webseiten mit den gut bekannten Content Management System der 99% der Top Fortune 500 Unternehmen im Einsatz haben, mit dieser Softwarelösung. Eigentlich bin ich seit 13 Jahren beschäftigt von allen Seiten und hoffentlich bin ich nicht der letzte Mohikan sozusagen in diesem Bereich. Und dann, ja, es ist wie ein Bermuda-Dreieck, einfach halt Agentur, Softwarehersteller, der Softwareanbieter und endlich mal die Kundenseite. Und es ist weiterhin sehr spannend und sehr, sehr interessant. Und ja, für jede Lösung finden wir ein neues Problem. Und das wäre mein Motto.
Du bist ja in deiner jetzigen Rolle in einer sehr interessanten Position, weil du ja irgendwo Übersetzer bist zwischen Business und Technologie. Erklär doch ein bisschen, was deine Rolle ist, was du mit deinem Team steuerst, welche Rolle du auf Unternehmensseite gerade ausfüllst, weil es, glaube ich, auch recht spannend ist, das zu hören.
Sehr gerne. Also heute bin ich bei der Sika. Die Sika ist ein Bauchemieunternehmen, aber auch ziemlich aktiv im Automotive-Bereich und im Industriebereich. Die klassische Kategorisierung wäre B2B Manufacturing Industrie, Großunternehmen mit 33.000 Mitarbeitern und in mehr als 100 Ländern weltweit aktiv und tätig. Und in dieser sehr coolen Firma bin ich aktuell bei der Corporate IT seit 6,5 Jahren unterwegs in einer Führungsposition und ich bin zuständig für Application Services auf Neudeutsch gesagt und das heißt eigentlich alles, was nichts mit Netzwerk, Infrastruktur oder ERP zu tun hat. Also nämlich genau die Themen, die ich schon früher erwähnt habe. Also die Webseite ist bei uns, E-Commerce ist bei uns, E-Shop und E-Shop-Lösungen. Alles rund um Analytics inklusive Data Lakes und die Visualisierung der Daten und noch zahlreiche Softwarelösungen, insbesondere die Datenquellen, also Asset Management im digitalen Bereich, also alles, was um DEM geht, alles, was um Produktdaten geht, alles, was um Dokumenten und schlussendlich alles, was um Videos geht. Alle vier Baustellen, die quasi das Fundament für alle Kunden-Touchpoints sind von uns betreut oder wir können dadurch hinaus end-to-end unseren Kunden betreuen und hoffentlich zufrieden stellen.
Ich glaube, das ist das, über das wir später auch noch ein bisschen mehr sprechen werden, weil ihr dort einen sehr modernen, innovativen Ansatz bereits implementiert habt und mit dem arbeitet. Aber grundsätzlich an der Stelle, glaube ich, kann man festhalten, dass, wie du es gesagt hast, alles, was so im Spannungsbogen Kundendaten passiert und die Systeme, die diese Kundendaten verarbeiten oder aufnehmen, läuft bei dir und deinem Team zusammen von der Application Services Seite, richtig?
Das ist absolut sehr. Also wir haben eigentlich drei Baustellen, also drei Haupttätigkeiten. Einfacher sind wir zuständig für die Stabilität dieser Systeme, für alle unseren 33.000 End-Users. Dann haben wir natürlich Support-Tätigkeiten, dass wir bei technischen Herausforderungen aushelfen müssen. Und die allerletzte Säule und meiner Meinung nach mit Abstand wahrscheinlich die das beste Thema ist, Projekte zu liefern und etwas Neues zu implementieren, eine neue Technologie auszuwählen, richtig austesten zu lassen und dann global einzuführen. Und dann versuchen wir mal, uns quasi als Trusted Advisor innerhalb der Firma zu positionieren, falls Business ein dringendes Pain Point hat, das unbedingt sofort adressiert werden muss und gestern schon viel zu spät gewesen ist, dann sind wir da quasi als interne Dienstleister, um unsere internen Kunden in die Hand nehmen zu können und während diese Reise begleiten zu können und mit frühzeitig, soweit wie möglich, mit ins Boot geholt werden zu können und Shadow IT vermeiden.
Ja, das ist, glaube ich,
Ja.
relativ spannend und eigentlich eine super interessante Position, die du mit deinem Team ausfüllst. Ich glaube, was wichtig zu verstehen ist, und ich vereinfache absichtlich an der Stelle, dass ihr irgendwo zwischen Business und wirklicher IT sitzt. Ja, ihr seid in der Org-Struktur, in der IT verortet, aber ihr habt eigentlich eure Hände in beiden Welten. Auf der einen Seite auf der technischen, wenn es um Stabilität geht, wie du das schon gesagt hattest, aber auf der anderen Seite, und das war das, was du, mit dem du gerade das Statement geschlossen hattest, geht es auch um die Ermöglichung von Prozessen, von wirklichen realen Benefits, die ihr euren Kunden anbieten wollt, auf der Kommunikationsseite, auf Basis der Daten, die ihr bearbeitet, verarbeitet und dann eben nutzbar macht für eure Businesspartner in dem Fall wieder.
Ja, das stimmt, absolut. Also was wir eingesehen haben, ist, wenn man ein bisschen zurückschaut und das große Bild genauer angucken will, dann Construction und die Chemieunternehmen, wir sind ein bisschen weit weg hinten, wenn wir die sogenannte digitale Maturitätslinie anschauen. So also ganz vorne gibt es natürlich die Apples, die Facebooks, die Netflix, die Digitalisierung als Kernfunktion haben. Dann in der Mitte findet man die Versicherungsunternehmen, die Großbanken, die Fluggesellschaften und so weiter, typischerweise die Automotivindustrie, wo Digitalisierung schon fast Teil des Kerns ist, aber nicht mehr eine Ergänzung ist. Und in den letzten 15 Jahren diese Unternehmen rund um Digitalisierung haben schon vieles erlebt, viele Erfolgsgeschichten, aber auch viel gelernt. Und es gab einige Up and Downs während dieser Reise. Und ganz hinten gibt es die dritte Kategorie sozusagen, wo eher die B2B-Industriefirmen stehen, die vielleicht von Annahme her ein bisschen konservativer, langsamer sind, wenn es um Adoption geht oder die Einführung einer neuen Technologie geht. Und wir müssen einfach uns mit unseren Mitbewerbern vergleichen und nicht unbedingt mit einem Facebook und Apple. Aber was du auch vor ein paar Minuten gesagt hast, genau das wäre das Ziel der Seeker, langfristig bis, das ist Teil unserer Strategie 2028. Natürlich neben Themen wie Nachhaltigkeit und Marktanteil zu erobern, dass wir als quasi digitale Firma, digitale Construction Firma bauen wollen. Dass wir nicht nur physische Produkte verkaufen, sondern auch versuchen wir mal digitale Dienstleistungen zu diesen physischen Produkten mit zu verkaufen. Und ich denke, Wir gehen das, dass es wirklich ein Novum heute in der Industrie ist, eine Unikalität. Und so wollen wir uns positionieren, deutlich stärker durch Digitalisierung.
Das ist, glaube ich, auch eine gute Einordnung des plakativen Statements, das ich so zum Eingang genutzt habe, Apple der Construction-Industrie. Es geht also nicht darum, neues Apple zu werden. Es geht einfach darum, Digitalisierung für euch so zu nutzen, dass ihr der Innovationstreiber in eurem Industriesegment seid und dort auch, wie du es richtig jetzt gesagt hast, über digitale Services, über Zusatzprodukte und Dienstleistungen euch und eure Produkte noch attraktiver für eure Kunden machen könnt.
Absolut. Und wie du das schon erwähnt hast, diese Überbrückungsrolle. Also offiziell, wenn man sich anschaut, auf dem Organigramm sind wir Corporate IT. Und man kann sofort denken, okay, wir sind zuständig für Stabilität, Performance und vielleicht Infrastruktur und Netzwerk, aber wir haben ein Tagesgeschäft und das ist rein operativ.
Ihr habt bei Sika ja einen sehr, sehr, sehr großen Schritt gemacht. Wir gehen gleich noch ein bisschen darauf ein, was das genau ist. Aber bevor wir da hinkommen, Sika ist, glaube ich, als Unternehmen vielen ein Begriff. Aber kannst du vielleicht noch mal eine ganz kurze Einordnung von Sika als Unternehmen geben, bauchemische Industrie, wo ihr herkommt? Einfach, dass wir den Kontext noch verstehen, bevor wir dann weitergehen in die IT-Thematik, in dein Team und wie ihr praktisch genau dieser Businesspartner geworden seid und auch tatsächlich ja architektonische Entscheidungen getroffen habt, die euch ermöglichen, genau dieser Businesspartner zu werden.
Sehr gerne. Also unsere Firma hat mehr als 100 Jahre Erfahrung in dem Bauchemiebereich. Was heißt das genau? Also wir haben unsere eigene Forschung und Entwicklung weltweit mit unterschiedlichen Labs und wir produzieren selber Bauprodukte. Und wenn man auf einer Autobahn ist und oder wenn man in der Stadt herumläuft und sehr schöne Hochhäuser sieht, dann findet man eigentlich relativ schnell Sika-Produkte überall. Also zum Beispiel vor 100 Jahren haben wir mit Tunnelbau begonnen. Das ist ziemlich ein Kerngeschäft in der Schweiz, dank der Geografie natürlich. Und dann haben wir einfach halt ganz am Anfang mit Betonprodukte, mit Betonzusatzprodukte begonnen. Also wir sind kein Betonhersteller, dafür gibt es größere Spieler auf diesem Markt. Aber es gibt Zusatzstoffe und Zusatzchemikalien, die zum Beispiel dabei helfen können, mit Beton zum Beispiel gewisse spezielle Strukturen bauen zu können. Und die Abtrocknungszeit ist zum Beispiel manchmal 20 Sekunden, je nach Chemikalien manchmal 5 Minuten. Also je nachdem, was auf der Baustelle gerade die Herausforderung ist oder was die Erwartung ist. Und dann schrittweise haben wir gemeinsam ein ziemlich großes globales Unternehmen aufgebaut. Wir wachsen durch Akquisitionen. Also jährlich machen wir zwischen 4 bis 6 Akquisitionen. Normalerweise kaufen wir kleinere Baufirmen ein. Die Bauindustrie ist ziemlich segmentiert und fragmentiert. Im Durchschnitt versuchen wir mal kleinere Firmen einzukaufen, die vielleicht eine sehr, sehr spezielle Technologie haben oder sich auf ein sehr spezielles Kundensegment fokussieren, das bei uns vielleicht noch bisher nicht das Thema gewesen ist. Und dadurch hinaus versuchen wir, unseren Marktanteil zu erhöhen. Jetzt sind wir bei gewissen Statistiken bei 11% weltweit und sind wir sehr, sehr stolz darauf.
Ich glaube, das ist ganz spannend, weil Sika ist einer dieser Hidden Champions. Ganz oft berührt ihr als Unternehmen wahrscheinlich unser Leben. Wir wissen nur nicht, dass wenn wir auf den Wolkenkratzer schauen, dass da eure Produkte vielleicht mit verbaut wurden oder ob das im Auto ist, wie du es gesagt hast. Das finde ich relativ spannend. Ich würde gerne den Bogen spannen zu dem, was du vorher gesagt hattest, und zwar, dass ihr mit eurem Business. Ihr seid ja dort schon relativ erfolgreich, aber dass ihr logischerweise größere Ambitionen habt, wie jedes Unternehmen das haben sollte, dass ihr hauptsächlich zum Beispiel wächst über Akquisitionen. Und das zweite Thema, das du angesprochen hattest, vor ein paar Minuten, war das Thema, dass ihr eurem Business bei Fragen helft, die sie haben, oder auch neue Fragen entwickelt auf Basis der Daten, die ihr habt, um neue Antworten zu liefern an eure Kollegen aus dem Business. Warum wiederhole ich das? Weil ich das so ein bisschen als Backdrop verankern möchte, weil das, was ihr in den letzten Jahren auf der Datenarchitekturseite als Großprojekt angepackt habt, ist ganz maßgeblich, spielt es mit den zwei Problemen, die ihr habt. Also was bedeutet das denn? Wachsen durch Akquisitionen bedeutet, viele Unternehmen kommen dazu, neue Datenstrukturen, die sind nicht homogen, die in den Gesamtdatentopf mit reinfließen sollen, die eigentlich schnell nutzbar sein sollen. Ihr müsst Systeme vielleicht ablösen und gerade wenn ihr das häufig tut, ist das ein relativ massiver Aufwand. Auf der anderen Seite habt ihr vielleicht Standardprozesse, die ihr aus der Seeker-Welt kennt, die aber vielleicht nicht funktionieren für das Unternehmen, das kleiner ist, das gerade akquiriert wurde oder vielleicht da dynamischer mit seinen Kunden oder Produkten agiert. Das heißt, ihr seid eigentlich konfrontiert mit einer sehr heterogenen Gemengenlage, sei es datentechnisch, sei es prozesstechnisch und einer hohen Dynamik, was die Unternehmensentwicklung angeht. Klassische Integration oder Architekturen, die auf Point-to-Point-Solutions oder Point-to-Point-Integrations fußen, sind dort natürlich relativ schwer umzusetzen. Bevor wir jetzt auf euer Projekt spezifisch kommen, vielleicht einmal generell an dich. Kannst du uns kurz erklären den Unterschied Hub-and-Spoke versus Point-to-Point-Integrations und dann vielleicht überleitend, wie ihr das bei der Seeker angepackt habt auf Basis dieses Backdrops, den ich gerade so ein bisschen gezeichnet habe?
Sehr gerne. Also vielleicht muss ich gleich bei der Strategie der Seeker IT anfangen. Wir haben uns vor ein paar Jahren gesagt, dass wenn wir eine stabile, nachhaltige Softwarearchitektur global bauen wollen und wir gleichzeitig kleinere Seeker-Unternehmen bedienen müssen, und klein heißt wirklich 5 Mitarbeiter, zum Beispiel in Südafrika, bis zu China, Deutschland und USA jeweils über 2000 Mitarbeiter. Wie können wir alle diese 103 Länder zufriedenstellen, wenn wir jede Woche eine neue Lösung einführen müssen? Und das kostet in manchen Augen nur einfach zusätzliche unnötige Kosten. Wir haben uns für eine relativ einfache IT-Strategie entschieden. Das ist nämlich die Solid Core Flexible Boundary Strategie. Solid Core heißt, dass es gibt gewisse Unternehmensfunktionen und Technologien und Systeme wie zum Beispiel BIM, Product Information Management oder ERP, wo wir einfach mal gesagt haben, Leute, für die nächsten 10 Jahre, die Technologie und die Grundinfrastruktur ist gesetzt. Das ist nicht etwas, was wir heute auf morgen auswechseln wollen, weil das braucht einfach ewig lange Zeit und sehr viel Nerven und sehr viel Kosten. Aber trotzdem wollen wir euch gewisse Flexibilität und Raum anbieten oder ein bisschen Luft nach oben, falls es ein kleineres spezifisches Tool geht. Also heute auf Wikipedia findet man relativ schnell das Single-Purpose-Tools. Zum Beispiel, ich habe ein Ferienplanung und Genehmigungsworkflow-Tool oder ein Spesenabrechnungstool. Das sind die Single-Purpose-Tools mit einem gewissen spezifischen Ziel. Und da möchten wir als IT-Abteilung einfach mal diese Flexibilität anbieten, falls ein Land gewisse lokale Spezialitäten hat, zum Beispiel in Peru oder in Singapur. Dann können wir damit einfach mitleben, dass das jeweilige spezifische Land ein spezifisches System ausgewählt hat für einen spezifischen Zweck. Und das ist super. Das ist einfach halt funktioniert mittlerweile mehr oder weniger. Es brauchte am Anfang ein bisschen Zeit. Aber dann Ende haben wir zum Beispiel allein in der Marketingkommunikation 15 unterschiedliche Tools und Systeme und Technologien, die nicht miteinander angebunden sind. Und jedes Tool hat ein eigenes Analytics-Modul, um Daten zu sammeln. Ein Beispiel wäre zum Beispiel für Social Media haben wir ein Tool für die Webseite im Content Management Bereich. Wir haben einen E-Shop. Wir haben Marketing Automation Tools und wir haben noch zahlreiche gewisse Ergänzungsmodule und Single-Purpose-Tools in der Cloud zum Beispiel. Und wenn man das Customer Journey richtig verstehen will, dann brauche ich wirklich 15 Mal ein Login. 15 Mal muss ich 15 unterschiedliche Excel-Sheets herunterladen, quasi Daten exportieren. Und dann versuche ich, wie in den 90er Jahren, manuell diese Excel-Tabellen zu konsolidieren und irgendwie sogenannten Insights rauszukriegen. Und das war extrem mühsam und extrem fehlerhaft wegen der manuellen Bearbeitung der Daten. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und einfach mal uns überlegt, was eine bessere Lösung sein könnte. Und zwischen Hub und Spoke und Point-to-Point, das ist die sogenannte Spaghetti-Architektur, dass wir nicht mal holistisch die Architektur, die Datenarchitektur uns anschauen wollen, sondern fast heute eine Anfrage kommt, dann morgen versuchen wir mal diese Anfrage zu erfüllen, ohne das große Bild anzuschauen und ohne zwei, drei Schritte zurück zu ziehen und einfach halt die gesamte Architektur, die gesamte Prozesskette anzuschauen. Also wir wollen weg von Point-to-Point, wir wollen weg von Spaghetti-Architektur definitiv und mehr in die Richtung Hub and Spoke. Also in diesem Fall heißt das ein zentrales System, ein zentrales Data Lake mit unterschiedlichen Elementen.
Lass mich das einmal so ein bisschen Recap machen mit meinen Worten. Im Prinzip, ich glaube, es ist für jeden, der mit Daten arbeitet oder aus der IT kommt, keiner mag Spaghetti-Architekturen. Warum gibt es die Spaghetti-Architekturen? Die gibt es deswegen, weil es in den meisten Fällen Business-Anforderungen gab, die man ja, sagen wir mal, eindimensional gelöst hat. Das heißt, man hat schnell eine Lösung gebaut für ein einzelnes Problem, hat aber übersehen oder vielleicht auch nicht übersehen, aber hat einfach nicht darauf geachtet, dass es 5, 10, 20, 50 gleichgeartete Probleme gibt, die auch eine einzelne Integration benötigen. Und so wurde praktisch aus einem kleinen, wir haben hier mal was kurz zusammengebaut, ein sehr, sehr, sehr großes architektonisches Ungetüm, das aus sehr, sehr vielen Einzelverbindungen entsteht. Ich glaube nicht, dass es der Wunsch von irgendeinem IT-Verantwortlichen war, auf so einer hohen Komplexität zu sitzen. Ich glaube, in vielen Fällen ist das einfach auf passiert, wie der Frosch, der nicht merkt, dass er gekocht wird. Und am Ende des Tages, was ihr jetzt gemacht habt, ist, ihr habt irgendwann gesagt, okay, lasst uns mal einen Schritt zurückgehen. Ist das eigentlich gut? Wollen wir das so? Oder wollen wir das nicht so? Und habt dann für euch die Entscheidung getroffen, nein, wir wollen das anders aufsetzen. Die Gründe kannst du dann erklären, aber ihr habt es für euch anders aufgesetzt und habt einen zentralen Datentopf geschaffen. Ich nenne es jetzt einfach mal ganz plakativ Datentopf. Da sind tolle Technologien dahinter, das ist hochkomplex. Und ihr habt einen Prozess geschaffen, wie Daten in dieses Hub kommen. Habt das standardisiert und habt im Prinzip auch einen standardisierten Datenhub für euch geschaffen, aus dem ihr euch bedienen könnt. Sei es für einzelne Applikationen, für
Absolut.
einzelne Prozesse. Das heißt, im Prinzip, ihr habt angefangen, eure Spaghetti-Architektur aufzubrechen und habt neu gedacht, wie ihr das für die Seeker aufstellen wollt, damit ihr denkt, so wollen wir in die Zukunft gehen. Und das ist natürlich eine relativ große Shift in der Denkweise, in der Sichtweise. Nimm uns doch einmal ein bisschen durch diesen Transformationsprozess mit. Wie war das? Wann seid ihr aufgewacht, habt gesagt, oh, wir müssen das jetzt mal neu denken. Wir haben ja so viele Themen auf dem Tisch. Lass mal jetzt einen Schritt zurückgehen, weil wir müssen jetzt was ändern, dass es morgen besser ist.
Ich denke, wir waren gemeinsam bei Sika Frankreich vor einigen Jahren, wo wir eine Kundenumfrage mit größeren Distributoren frankreichweit durchgeführt haben. Und wir wollten einfach mal ein bisschen spüren, wie die Beziehung zwischen Sika und unseren Distributoren aktuell aussieht. Und das war wirklich vor 4, 5 Jahren, also mit der Digitalisierung. Wir waren ein bisschen ein, zwei Schritte hinter. Und die ultimative Antwort aus dieser Kundenumfrage gewesen ist, dass die Sika nicht mehr echt mit Kunden täglich und auch mit Distributoren die Beziehung pflegt. Dass wir ein bisschen weit weg von unseren Kunden sind.
Das heißt, der Treiber, warum ihr eure Architektur geändert habt, war eigentlich Teil des Selbstverständnisses von Sika als Unternehmen, dass ihr nicht nur, also Qualitätsführer in euren Produkten, ihr habt die besten Produkte, aber ihr habt auch das Selbstverständnis, dass ihr die beste Erfahrung mit euren Produkten an eure Kunden geben wollt. Und ihr habt gesehen, dass ihr das nicht in der Form tut, wie euer Anspruch das ist. Und am Ende des Tages hat dieser Gap, der dann wahrgenommen wurde, dazu geführt, dass ihr Sachen neu gedacht habt, damit ihr wieder in eine Position kommt als Unternehmen, nicht nur durch eure Produkte zu überzeugen, was ihr nach wie vor tut, sondern auch diese Experience um eure Produkte herum auf dem Level zu halten, dass es eurem Selbstverständnis an euch als Sieger entspricht.
Absolut. Also vor 5 Jahren, wenn jemand bei uns in der IT-Abteilung gesagt hätte, ja, wichtig, Kundenerlebnis ist, dann wäre der Typ wahrscheinlich herumgelacht gewesen, weil das haben wir ein bisschen damals witzig gefunden. Ja, wir sind eine konservative Schweizer Bauunternehmen. Also Kundenerlebnis ist, wenn unsere Produkte über 50 Jahre lang einfach genauso stabil und genauso qualitativ sind wie heute. Das ist Kundenerlebnis. Und dann muss man auch bei diesen Denkweisen gewisse Umstellungen durchführen. Und das ist Teil der Digitalisierung, dass diese Attitüde, die Einstellung und die Denkweise komplett, manchmal komplett anders wurde, komplett umgestellt werden muss. Vielleicht ist es nicht besonders schnell jetzt in der Bauindustrie, aber diese ganze, die Zeit, die für eine solche Entscheidung notwendig ist, und wir können noch Loyalität ins Spiel reinbringen, das ist vielleicht nicht mehr so relevant wie vor 20 Jahren. Also mit Digitalisierung müssen wir genauso gut sein, mindestens wie unsere Mitbewerber, und ich gehe mal davon aus, wenn wir 20, 30% besser und schneller sind und mehr anbieten können, mehr Flexibilität, ein besseres Kundenerlebnis, überall übergreifend, dann haben wir schon gewonnen, solange die Produkte qualitativ genauso gut sind wie vor 20 Jahren.
Da steht ihr dafür und da bin ich sicher, dass ihr das schafft. Lass uns doch oder nimm uns doch ein bisschen mit auf diesem Weg zur neuen Architektur. Wir haben jetzt gerade über den Auslöser gesprochen, warum ihr euch damit beschäftigt habt. Nachdem es festgestanden hat, okay, wir wollen hier was tun, wir wollen auf diesen zentralen Data Hub gehen. Wie habt ihr das technisch angepackt? Wie habt ihr das aber auch prozessual angepackt? Weil das ist ja kein leichtgewichtiges kleines Speedboat-Projekt, sondern das ist ja ein relativ fundamentales Thema und eine großflächige Veränderung in der Architektur. Wie hast du oder wie habt ihr das angepackt?
Also in erster Linie haben wir uns im Bereich unseren strategischen Softwareanbieter angeschaut, was sie heute auf dem Markt haben, was für eine Lösungen sie im Einsatz haben, was sie anbieten können. Dann haben wir, wie gesagt, relativ schnell festgestellt, dass heute auf dieser Welt kein einziger Softwarehersteller einfach halt alles anbieten kann. Diese Allesmacherlösung existiert einfach halt noch nicht. Mit Visualisierung, mit Data Injection, mit Datenquellen zusammenzubringen und dann ein Datenportal kreieren zu können, das schnell, performant und stabil ist. Dann haben wir natürlich eine kleine Marktanalyse gemacht. Wir haben Großunternehmen nicht aus dem Construction-Bereich identifiziert. Hier in der Schweiz Unternehmen, die schon seit 10, 15 Jahren mit Daten und Data Lakes unterwegs sind und schon 3, 4 Mal ihre Datenarchitektur komplett neu gebaut haben. Und das wollten wir natürlich vermeiden. Natürlich hatten wir eine Ausschreibung und einen richtigen Implementierungspartner zu finden, der möglicherweise ein ähnliches Projekt schon mehr als 5 Mal weltweit bei diesen Größenordnung gemacht hat, mit ähnlichen Dimensionen und Rahmenbedingungen. Da waren wir auch, meiner Meinung nach, relativ glücklich. Und dann schrittweise. Also wir haben sehr viele Datenquellen, Informationen, Marktanalysen zusammengebracht und dann schrittweise haben wir die Architektur aufgebaut und wir wussten, dass für Data Processing gewisse Lösungen absolut geeignet sind. dass wir, wie wir mit Kundendaten umgehen müssen, aus CRM-Sicht, aus GDPR, aus Data Protection-Sicht und wie wir am Ende des Tages alle diese Daten einfach visualisieren wollen und mit welchem Tool gehen die Marketing-Kollegen am besten um.
Gib doch einmal so einen Positiv und so Negativ. Was ist dein größtes Highlight, was ihr jetzt tun könnt mit dieser neuen Architektur, was ihr früher definitiv nicht konntet? Und vielleicht auch den größten Painpoint, den ihr während vielleicht der Implementierungsphase oder jetzt noch habt. Einmal so größtes Highlight, größtes Lowlight, wenn du zurückschaust.
Also dann würde ich vielleicht mit den Lowlights beginnen, dass ich nicht nur ein positives Bild hier darstelle. Skalierbarkeit und Kunden-Adoption sozusagen. Also Skalierbarkeit ist es unheimlich schwierig, das quasi vorzukalkulieren und vorzuplanen, wie schnell wird eine solche datenbasierende Lösung gebraucht innerhalb der Sika. Also heute haben wir zum Beispiel 20 End-User. Ich möchte bis Ende des Jahres bei 200 End-User haben und ich möchte die Anzahl der Quellen verdoppeln und vielleicht die Anzahl der Datentransaktionen, Dateninjections auch verdoppeln. Und dass wir Geld, Kapazität, Zeit und die richtigen Lösungen und die richtigen Partner haben, der um mal gemeinsam wachsen zu können. Und wie schnell dieses Wachstum ist, das ist wirklich eine riesen Herausforderung. Das ist wie Glaskugel lesen. Also Skalierbarkeit und User Adoption, das wären sicherlich die zwei größten Herausforderungen wahrscheinlich. Und die zwei, drei Highlights in meinen Augen ist die kollaborative Zusammenarbeit mit Business. Erzähl mir mal bitte, warum für dich ein Newsletter zum Beispiel im Zusammenhang mit dem E-Shop so wichtig ist und zeig mal bitte dein Conversion Rate Funnel zum Beispiel, wie ein E-Shop Checkout aussieht, dass wir als IT-ler hier aus dem Keller einfach halt verstehen, wie die sonnige Realität mit echten Kunden aussieht. Und dann dank dieser Zusammenarbeit sprechen wir langsam die gemeinsame Sprache. Wir verstehen einander wesentlich besser. Und am Ende des Tages ist es eigentlich völlig egal, ob das jetzt eine Marketingabteilung ist und mein Team ist eine IT-Abteilung. Schlussendlich. Aber das vor allem wichtig ist, dass wir gemeinsam als ein cooles, schönes und innovatives Team zusammenarbeiten können und wir etwas Vernünftiges auf die Bühne bringen können. Das ist mir persönlich absolut ein Highlight.
Diese Zusammenarbeit, dieses gegenseitige Verständnis ist, glaube ich, was ganz oft in Projekten fehlt. Die eine Seite möchte es zu sehr aus der IT-architektonischen Sicht richtig machen. Die Business-Seite sieht halt den Kundenprozess und was für ein Value um den Kunden entsteht. Und wenn man da die Brücke nicht gut schlagen kann, dann trifft man sich einfach nicht. Dann, das ist das, was man dann ganz oft findet, dass man entweder einen Prozess betreibt, der einfach nur funktioniert, weil wir 10 Leute haben, die irgendwelche Daten manuell von links nach rechts schieben. Oder dass wir eine sehr, sehr, sehr technische Lösung gebaut haben, die aber am Bedarf vorbei ist. Und ich glaube, dass das die Entwicklung, die ihr jetzt spürt, in diesem näher zusammenrücken, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Treiber für die Lösungen von morgen. Weil viele der Probleme, die ihr morgen lösen werdet, die kennt ihr heute noch nicht. Aber wenn ihr eine Basis habt, die nicht nur auf der technischen, sondern auch auf der Teamebene und auch ein Trust da ist zwischen beiden Seiten, dann seid ihr, glaube ich, sehr, sehr, sehr solide aufgestellt, um den Herausforderungen von morgen zu begegnen.
Wenn du mich vielleicht in 2 Jahren genau diese Frage stellen würdest, was mir die Highlights sind, dann wünsche ich mir, dass ich einfach halt sagen kann, dass, hey Wolfgang, gestern jemand auf Marketing auf mich zugekommen ist und hat sich nicht mehr überraschenderweise nicht mehr bei mir beschwert, sondern er war einfach sehr happy, hat mir geteilt, dass dank unserem Data Lake konnte zum Beispiel der lokale Flooring-Vertriebsteam 20% mehr verkaufen und die Kundenzufriedenheit ist auch über 90%. Weil ja, IT muss einfach halt Business folgen. Das finde ich ein bisschen altmodisch von der Denkweise her. Was mir wichtig ist, dass wir am Ende des Tages einfach halt mehr Umsatz damit generieren können, dass wir Kundenbedürfnissen besser eingehen können und wir schneller einfach halt die Anfrage, die wir von dem Markt bekommen, reagieren können. Und ja, Umsatz, wir sind eine salesgetriebene Firma, das ist kein Novum.
Welche Firma ist es nicht, die am Ende des Tages, am Ende des Tages muss jedes Unternehmen dem finanziellen Smelltest bestehen, ne? Also wir sind ja gerade alle in etwas schwierigeren Fahrwassern, was die Wirtschaft angeht. Von dem her glaube ich, sind da die Business Fundamentals nochmal deutlich mehr im Fokus auf Board-Ebene, als das in den ja, vielleicht einfacheren Jahren der Fall war. Von dem her, das glaube ich, wird immer ein wichtiges Thema sein. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, Peter. Ich nehme dich jetzt einfach mal mit. Und zwar, was glaubst du, was euch den größten Boost als Seeker geben kann? Das heißt, welches große Problem gibt es bei euch, das es zu lesen gilt? Und wenn ihr das irgendwie hinkriegen würdet, dann würde die nächste Stufe gezündet.
Also in den letzten paar Jahren, wie gesagt, wir sind durch Akquisitionen gewachsen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, für uns ITler, Akquisitionen, insbesondere die Migration dieser Akquisitionen, diese neu gekauften Firmen, ist plötzlich unser Kerngeschäft geworden. Das heißt, je schneller wir diese manchmal kleinere, manchmal größere Firmen kulturell, softwaretechnisch, die Technologien, die Produkte, die Kunden, die Kundendaten in die Seeker-Landschaft migrieren, integrieren können, desto besser für die Firma. Also früher hat es bis auf 10 Jahre lang gedauert, bis das wir IT-technisch hingekriegt haben. Und wir hatten einfach den Druck nicht. Ja, solange eine Akquisition finanziell erfolgreich ist, dann lassen uns mal die Akquisition so, wie es ist. Und dadurch hinaus haben wir einfach halt kleinere Welten, kleinere isolierte Welten aufgebaut, mit ein bisschen Seeker-Logo im Hintergrund, aber grundsätzlich eine eigene Firma. Und das hat sich in den letzten Zeiten wesentlich geändert. Gott sei Dank, dass die Konzernleitung sich so entschieden hat, dass wir deutlich die Migration der Akquisitionen beschleunigen müssen und dass da IT eine wichtige Rolle spielen kann. Also wenn wir da nochmal mehr automatisieren, präzisieren, nochmal mehr standardisieren könnten, dass nicht für jede Akquisition das Rad und die Prozesse neu erfunden werden müssen, und ich denke, das wäre sicherlich ein extrem großes Gewinn für die Firma, insbesondere wenn wir sehr erfolgreiche Akquisitionen haben, die lokal zum Beispiel mit Produkteabstand umsatztechnisch besser sind heute als wir. Aber dann, wie kriegen wir das hin, dass ihre Produktdaten und ihr Preismodell zum Beispiel wieder in unserem E-Shop aufgebaut werden kann und am Montag fangen wir sofort mit dem Verkauf diesen neuen Produkten in unserem eigenen Seeker E-Shop an. Definitiv, wenn ein Punkt, was ich mir wünsche, ist, dass wir deutlich wesentlich schneller Akquisitionen in die Seeker integrieren können und wir dadurch hinaus sehr viel profitieren können. Nicht nur im Umsatztechnisch, sondern auch im IT-Bereich.
Ich glaube, ihr seid tatsächlich auf Basis der Schritte, die ihr gegangen habt den Boden gelegt oder die Grundlagen gelegt, damit ihr auch das Problem angehen könnt. Ich bin gespannt, welche Lösung ihr findet. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir in 2 Jahren, wenn wir sprechen, dass du mir erzählen wirst, aber wir machen das jetzt in der Hälfte der Zeit mit einem Viertel der Ressourcen. Von dem her bin ich gespannt, welchen Weg ihr da finden werdet. Aber ich glaube, ihr habt bewiesen, dass ihr sehr innovative Wege geht. Und Das Vorbild der Apple, der Construction Industry, ist da wahrscheinlich nicht so verkehrt. Also ihr seid da wirklich auch Innovationstreiber, von dem her bin ich sehr gespannt. Lass uns einmal kurz das Thema AI in den Mund nehmen. Wir sprechen natürlich viel über Digitalisierung im Bereich Marketing und Vertrieb. Da kommen wir nicht drum rum, auch das Thema AI einmal anzusprechen. Ihr habt mit eurer Architektur, also mit dem zentralen Data Hub, natürlich eine fantastische Möglichkeit, auch AI für euch nutzbar zu machen, weil ihr einen zentralen Datenpool habt, auf Basis derer ihr Modelle entwickeln, betreiben und also anlernen könnt. Vielleicht magst du einmal kurz durchführen, wie siehst du das Thema AI, welchen Impact siehst du auf Seeker und vielleicht auch so ein bisschen den Bogen zwischen jetzt und was du in der Zukunft siehst.
Künstliche Intelligenz, soweit ich weiß, ist tatsächlich schon seit 20, 25 Jahren in den IT in irgendeiner Form mittendrin. Aber das ist analog wie bei Bitcoin, wenn man das von den Taxifahrern hört, dass Bitcoin ist die neue Welle, dann ist das vielleicht für den Bitcoin-Käufer, Käufer viel zu spät. Und ich hatte auch ein ähnliches Phänomen mit künstlicher Intelligenz knapp vor 2 Jahren, als meine Mutter einfach mir erzählt hat, wie cool ChatGPT ist und wie schnell kann man damit eine Lösung auf ihre Fragen finden. Und dann hatte ich einfach mal den Eindruck, okay, AI ist angekommen. AI ist wirklich als Technologie zugreifbar und erreichbar und einfach steht zur Verfügung für uns allen, für diejenigen mindestens, die Internet und ein Laptop oder ein Smartphone in der Hand haben. Also diese große Welle sehe ich nicht nur als eine technologische Welle, sondern auch die Mass-Adoption der Technologie, dass wirklich alle damit ein bisschen herumspielen können. Ich denke generell im Zusammenhang mit der Seeker, ich denke, wir sind jetzt relativ mittlerweile gut unterwegs mit dem Thema, vielleicht ein bisschen viel zu spät reagiert. Bei solchen Wellen muss man zuerst die Spielregeln, die Rahmenbedingungen relativ schnell definieren, sonst die 100 Länder gehen in 100 unterschiedlichen Richtungen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns entschieden, die Spielregeln zu definieren. Also jetzt sind wir ganz am Ende der Definition unseren sogenannten AI Governance. Mit diesen AI Governance versuchen wir mal ein bisschen Klarheit zu schaffen, was AI überhaupt ist, was die Risiken sind, was die Lösungen sind, die wir heute anbieten können als Corporate, wann sind die erlaubten Lösungen und Technologien und die nicht erlaubten Lösungen oder nicht unterstützte Lösungen. In unserem Partnernetzwerk zum Beispiel, welche Agentur, welche Firma kann was anbieten? Vielleicht eine Firma spezialisiert sich auf GDPR-Themen, die andere Agentur spezialisiert sich auf Implementierung und die dritte auf konzeptionelle Arbeit auf einem sehr, sehr High Level. Also eine Landkarte zu bauen. Wenn ich eine coole Idee habe oder ganz konkrete Businessbedürfnisse habe, die ich einfach mit AI, mit künstlicher Intelligenz lösen will, dann in welche Richtung kann ich mit meiner Reise beginnen? Und dann der zweite Teil deiner Frage, wie ich das gut und mittelfristig und langfristig sehe. Ich denke, was wir heute haben ist, und wir sind ganz am Ende, meiner Meinung nach, dieser Phase, ist die Phase von Angst und Hoffnung. Angst, was passiert mit meinem Job, wenn ich nicht schnell genug bin, wenn ich mich mit AI-Technologien nicht schnell genug auskennen kann. Und Hoffnung, dass AI schlussendlich mal alle meine Probleme lösen kann in einem Schritt, in einem Augenblick. Und ich denke, die nächste Phase, die jetzt mittelfristig kommt, ist die Phase der Enttäuschung, dass AI nicht alles machen kann. Aber ich denke, langfristig kommt eine weniger illusorische Phase. Das ist eher die realistische Phase, wo wir einfach halt einsehen müssen, wo die Grenzen heute liegen, obwohl die Weiterentwicklung von AI-Technologien ist besonders schnell. Es ist unheimlich, wie schnell das geht. Und dann verstehen wir, dass ohne AI haben wir wahrscheinlich langfristig gegenüber unseren Kunden, gegenüber unseren Mitbewerbern schon verloren. Und mit AI kriegen wir ein bisschen Zeit zurück, um mal uns auf die kreative Arbeit fokussieren zu können. Und alles, was iterativ, sogenannte Monkey Jobs und manuell bearbeitet werden kann, das können wir bei AI lassen. Also es gab mal ein gutes Spruch, nämlich, ich habe AI, um mehr Zeit für meine kreative Ideen zu haben, nicht mal, dass AI meine kreative Ideen wegnimmt und ich bei der Excel-Tabelle bei Number Crunchy bleiben muss. So sehe ich das
Lass mich
ganz
da
grob.
kurz einhaken, weil ich bin da hundertprozentig deiner Meinung. Also ich glaube, wir sehen das jetzt schon, dass AI diesen Coming Down to Earth Moment hat, wo realisiert wird, wir können nicht alles damit lösen. Aber ich möchte es ein bisschen nachpräzisieren, und zwar insofern, dass wir, glaube ich, einfach wegkommen müssen von dem Gedanken, dass wir ein Tool haben, ein ChatGPT, das alle Antworten auf alle unsere Fragen und Prozesse sein wird. Wir müssen dahin kommen, dass wir spezifischere Fragen stellen, und für spezifische Fragen können wir einzelne AI-Modelle machen, die wirklich eine gute Antwort auf diese Fragen haben. Aber dieser generalistische Ansatz, wir nehmen ein Ding und es wird uns alles beantworten und alles lösen, das wird im privaten Kontext vielleicht funktionieren, wenn wir Reisen planen wollen und uns von ChatGPT helfen lassen wollen. Aber wenn das ein Grundstock sein soll für ein Unternehmen, das einzigartig sein möchte, das sich abgrenzen möchte vom Markt, dann muss es eben spezifisch sein. Es muss spezifisch Seeker ausdrücken im Vergleich oder in der Abgrenzung zu Marktbegleitern, sonst ist es eben kein Wettbewerbsvorteil. Wenn Seeker die gleiche Antwort auf die gleiche Frage gibt wie jeder Mitbewerber, wo ist dann die Identität von Seeker oder was euch besonders macht? Das möchte ich einmal nachschärfen, weil ich glaube, dass das im Markt so ein bisschen falsch verankert ist, dass wir glauben, wir haben jetzt irgendwann eine Lösung und das wird alle unsere Probleme beantworten. Die Antwort wird sein, wir werden ganz, ganz viele sehr spezifische Lösungen auf Basis von AI-Technologie haben, die dann wirklich einen großen Impact haben werden, einen großen Hebel haben werden auf uns, unsere Businesses. Aber es wird keine eine Antwort für alle Fragen sein. Zumindest aus meiner Sicht. Du darfst gern kommentieren.
Bin ich damit absolut einverstanden. Also wir brauchen weiterhin Kollegen und Mitarbeiter innerhalb der Firma, die denken wollen, die kreativen Ideen reinbringen und vielleicht als Ergänzung, um sich beschleunigen zu können in diesem Prozess, sie nutzen mal gewisse AI-Tools, nicht unbedingt ChatGPT, aber unterschiedliche Tools, unterschiedliche Technologien und Systemen und Produkte, um mal schneller auf Entscheidungen zu kommen oder schneller eine Lösung bauen zu können. Aber allgemein heute, in meinen Augen, sollte das Ziel sein, um mehr Zeit zu kriegen, also mehr Freizeit oder mehr Freiraum in der Arbeit durch AI und Effizienz zu steigern. Also das ist sehr schön mit gewissen LLM-Modells herumzuspielen und witzige Bilder tonnenweise zu generieren. Aber am Ende des Tages, was effizient heißt, an dieser Stelle, ja, für meine morgige Präsentation brauche ich 5 Bilder vielleicht, um die Präsentation ein bisschen schöner zu machen. Was ich damit gewinne, ist, dass ich weniger Zeit mit Google Bildsuche verbringen muss. Und wir reden von 15 Minuten vielleicht, dass ich gewinnen kann. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich mit diesen 15 Minuten, die ich gerade gewonnen habe? Wie setze ich mich besser ein? Wie komme ich weg von meinen alten Gewohnheiten, dass ich vielleicht immer noch sehr langsam lösen kann? Wie versuche ich mich täglich zu verbessern und zu beschleunigen? Das wäre mir eher die ultimative Frage, nicht unbedingt, ob das jetzt ein LLM-Modell von Softwarehersteller A oder B.
Bin ich hundertprozentig d'accord. Peter, wir kommen schön langsam zum Ende. Wie du weißt, haben wir zum Ende immer zwei Sektionen. Eine kleine Assoziationsübung, da kommt es auf genau das, was du gerade angesprochen hast, an Geschwindigkeit, Kreativität. Und das zweite Thema wäre unsere Sektion Your Three Questions. in der du eine Frage, die ich nicht kenne, an mich stellen darfst, ich dir eine Frage von unserem letzten Gast übermittle und du mir eine Frage mitgibst für den nächsten Podcast-Gast. Bevor wir das aber machen,
Jo.
gehen wir einmal in die Assoziationsübung. Ich schmeiß dir, na, lass mich kurz zählen, vier Begriffe bekommst du. Und ich hätte gerne einfach nur den ersten Begriff, der dir in den Kopf schießt, einmal von dir. Du bist bereit?
Ah ja, hoffentlich.
Ist nicht schlimm. Also, hier legen wir los. Digitalisierung.
Unheimlich viele Optionen und Alternativen.
Customer Enablement.
Schulung, Schulung und Schulung.
Und last but not least, Partner.
Beziehung und
Beziehung.
Vertrauen.
Vielen Dank. Das war's schon. Damit kommen wir in die letzte Sektion, Your Three Questions. Jetzt liegt es an mir, etwas nervös zu sein. Eine Frage von dir an mich. Schieß los.
Sehr gerne. Was sind deine Top 3 Herausforderungen im Moment mit deinen Kunden?
Gute Frage. Top 3 Herausforderungen. Herausforderung 1 ist tatsächlich die Transformation von IT-Architekturen. Ich freue mich deswegen so sehr, mit dir heute über das Thema zu sprechen, weil ihr einen Schritt weiter seid als viele andere im Markt an der einen oder anderen Stelle, gerade bei der Zentralisierung mit eurem Data Hub und wie ihr es nutzt tatsächlich und wie stringent ihr es eingesetzt habt. Ich glaube, da fehlt es vielen unserer Kunden noch. Die sind alle gerade dabei, in diese Richtung zu denken, in diese Richtung zu gehen. Da sind noch sehr viele Fragen offen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Auch wenn er schmerzhaft ist, ist er es wert, den zu gehen auf Basis der zukünftigen Flexibilität und auch der Möglichkeiten. Und da kommen wir schon zum zweiten Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen. Im Moment ist das Thema, wie wird AI tatsächlich sinnvoll nutzbar? Und da gibt es ein paar Voraussetzungen. Also nur weil man irgendeine Frage an ChatGPT stellt, hat das noch keinen Wert für ein Unternehmen oder einen Prozess, den man betreibt. Also am Ende des Tages gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man über Machine Learning, es muss gar nicht AI sein oder sagen wir mal, wirklich gute Data Analytics, Sachen in Unternehmen inkrementell besser macht, als man es heute tut, weil man viel Guesswork rausnimmt. Aber es gibt Notwendigkeiten oder Grundlagen, die notwendig sind, um das zu können. Das eine ist, dass man ein unbiased Dataset hat. Das heißt, hat man kein Data Hub, muss man schon erstmal sicherstellen, dass man ein Modell trainiert auf Basis von Daten, die nicht schon von vornherein einen riesen Bias in sich tragen, weil sie zum Beispiel nur aus dem Marketing Automation gespeist sind und keine Informationen aus dem CRM haben, etc. etc. Das ist Thema Nummer 2. Und ist Thema Nummer 3, nehme ich einfach nur ein Thema, das Kunden bei uns im Moment haben. Ich habe es vorher schon mal angesprochen, dass der wirtschaftliche Kontext im Moment ein bisschen schwieriger ist. Das heißt, unsere Aufgaben verlagern sich. Zum einen geht es bei uns auch deutlich stärker im Moment um zum einen um strategischen Fortschritt. Heißt, wir wollen mit weniger Personal mehr Output erwirtschaften. Das ist die eine Fragestellung. Das heißt, wir wollen unsere Prozesse besser machen, effizienter machen, stabiler machen. Und das zweite Thema ist, dass Kunden bei uns auch im Moment auch die Teams sich immer öfter verändern. Es gibt den einen oder anderen ein bisschen Einstellungsstopp oder auch Fragen, wie der Team-Setup einfach aussieht, wo wir gerade nach Möglichkeit auch unsere Teamstrukturen flexibel gestalten, damit wir unseren Kunden in der Form helfen können, wie sie das brauchen. Das ist manchmal eher ein bisschen operativer, weil jemand in Mutterschutz geht und nicht nachbesetzt werden kann. Das ist auf der anderen Seite vielleicht eher strategischer, weil man irgendwie einen Input braucht, um einem Projekt mehr Dynamik zu geben, um das schneller abzuschließen. Also da im Prinzip hohe Flexibilität zu bieten in einer Zeit, wo das einfach unseren Kunden gut tut, oder wo sie das benötigen, das ist ein Thema, mit dem wir uns gerade auch viel beschäftigen. Das heißt, wir sind ja auch wie du bist Übersetzer zwischen Business und IT, das Gleiche sind wir auch. Wir übersetzen zwischen Marketing, Sales und Technologie. Da sitzen wir im Schnittpunkt dazwischen. Und das sind so die großen drei Themen. Das eine ist so, wo geht die IT-Architekturseite hin? Das zweite ist, welche Use Cases werden da drauf betrieben? Und das dritte ist, wie kriegen wir diese Use Cases tatsächlich in so einer Art und Weise gesteuert und skaliert, dass sie den Unternehmen tatsächlich Benefits bringen? Kein Unternehmen dieser Welt profitiert von irgendeiner Datenarchitektur, wenn sie keine echten Business Cases treibt, die am Ende des Tages einen Impact aufs Unternehmen haben. Sonst ist es nur ein paar nette Schleifchen um. Aber was am Ende des Tages zählt, ist das, dass immer bei den Business Fundamentals, wenn wir nicht effizienter sind, Prozesse besser gemacht haben, dem Unternehmen eine Chance geben, stabiler, skalierter oder vielleicht mehr Geld zu verdienen, dann ist der Rest, was wir gemacht haben, tatsächlich am Thema vorbei. Mein Lehrer hat früher gesagt, setzen sechs, das wollen wir nicht. Von dem her sind das, glaube ich, so die Themen, die wir gerade am akutesten auf unserem Schreibtisch haben oder mit den meisten unserer Kunden besprechen. Gut, dann erwidere ich doch mal den Favor und gebe eine Frage zurück. Diesmal nicht von mir. Die Frage kommt von unserem letzten Gast, Melanie Gibb, die die seit Marketo-Zeiten schon kenne, bevor Adobe Marketo akquiriert hat, aber mittlerweile immer noch bei Adobe ist, dort verschiedene Rollen ausgefüllt hat. Ihre Frage an dich unbekannterweise lautet: Was ist dein Lieblingsaspekt an deinem Job? Was treibt dich voran, lieber nächster Gast?
Was treibt mich voran? Also, das ist eine relative einfache Frage im Kontext der Seeker, weil wir uns auch relativ oft diese Frage stellen. Ich war noch nie so lang bei der gleichen Firma und wahrscheinlich nicht einfach ohne Grund, und das hat sehr viel mit der Seeker als Arbeitgeber und mit der Atmosphäre innerhalb dem Büro zu tun. Bei uns nennt man das Seeker Spirit. Mir heißt das generell Hilfsbereitschaft und gewisse Diversität der Kollegen. Und das gefällt mir sehr. Ich bin, wie gesagt, offiziell ITler, aber in 70% meiner Zeit bin ich, oder habe ich mal die luxuriöse Ausgangslage, dass ich Zeit mit Business verbringen kann. Und Business finde ich genauso interessant wie IT-Technologien. B ist natürlich die Vielseitigkeit der Firma, dass ich innerhalb eines Tages mit vier unterschiedlichen Regionen, mit 20 unterschiedlichen Menschen aus 18 unterschiedlichen Ländern reden kann. Und das ist manchmal eine Riesenherausforderung, wenn man sich mit Südamerika oder mit China klar machen will, aus unterschiedlichen kulturellen Gründen und aus unterschiedlichen Herausforderungen in der Sprache an sich. Also Englisch kann nicht jeder, das müssen wir auch einsehen. Deutsch auch nicht. Ungarisch ist fast da, meine Muttersprache, um wirklich weltweit akzeptiert zu werden. Aber Spaß beiseite, das ist auf einer Seite die Herausforderung, auch die Schönheit meines Jobs, dass ich einfach halt mit Menschen klarkommen kann und gemeinsam Entscheidungen treffen kann innerhalb von einem relativ kürzeren Zeit. Und die Beziehung mit meinen Kollegen, die Beziehung mit der gesamten Seeker-Familie und diese Seeker-Spirit, diese allgemeine Hilfsbereitschaft, unabhängig von Organigramm und Ranking und ob das jemand aus dem Kaderbereich kommt oder nicht. Am Ende des Tages, die Seeker-Spirit heißt einfach, dass wir gemeinsam als ein großes Team versuchen, wie immer besser zu sein wie alle anderen. Und wenn man den Aktienkurs der Firma oder dem Wachstumspotenzial der Firma anschaut, dann widerspiegelt sich ziemlich positiv, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das macht meinen Job jeden Tag weiterhin spannend.
Ich glaube, dafür lohnt sich es, jeden Tag aufzustehen. Das klingt ziemlich gut. Du hast jetzt die Möglichkeit, auch mir eine Frage mitzugeben, für den nächsten Gast, auch hier unbekannterweise. Die Folge, die wir heute aufnehmen, wird noch nicht live sein, wenn ich mit dem nächsten Gast spreche. Von dem her weiß er auch, vorher nichts davon. Stage is yours, Peter. Was soll ich den nächsten Gast fragen?
Das Thema ist, war mir sehr einfach auszuwählen oder zu finden, weil ich gerade die Kalender der Budgetplanung für nächstes Jahr vor mir habe, schrittweise mit klaren Terminen und Deadlines. Und dann mittlerweile liest man relativ viel Artikel darüber, dass wir kurz vor einer Rezession stehen oder gewissen Ländern schon in der Rezession sind. Und nächstes Jahr sieht meiner Meinung nach ziemlich unsicher finanztechnisch aus. Und die Frage diesbezüglich, weil ich gehe mal davon aus, dass es die Budgetplanungsphase für alle Großunternehmen ist, gerade im August, September. Der nächste Interviewkandidat als Entscheidungsträger, wie geht er oder sie mit dieser Unsicherheit im Bereich Budgetplanung für nächstes Jahr um? Mit Schwerpunkt Digitalisierung, hat es vielleicht diese Unsicherheit einen negativen Einfluss auf Digitalisierung oder eher eine Chance, dass Budgetcuts außerhalb Digitalisierung passieren werden müssen und alles gestrichen wird außer Digitalisierung? Oder vielleicht ist es Digitalisierung ist jetzt wie ein Hobbyprojekt eingestuft wird und wird genauso streng gestrichen wie bei allen anderen Themen. Also die Unsicherheit der Wirtschaft, Budgetplanung für nächstes Jahr und der Einfluss auf Digitalisierung. Das wäre meine Frage.
Fantastische Frage. Ich habe das Gefühl, ich sollte einfach unsere Gäste noch mehr Fragen stellen lassen. Da kommt wahrscheinlich noch mehr dabei raus, als wenn ich mir die selber ausdenke. Von dem her vielen Dank, nehme ich gerne so mit. Damit sind wir am Ende. Peter, ich möchte mich sehr, sehr, sehr herzlich bedanken bei dir für deine Insights, für das tolle Gespräch. Ich glaube, du hast vielen anderen sehr, sehr viel tolle Gedanken mitgeben können. Daher von meiner Seite einmal einen ganz herzlichen Dank in deine Richtung. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Und bei unseren Zuhörern möchte ich mich natürlich auch bedanken für die Zeit und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei On the Rise, wenn wir wieder über Digitalisierung in Marketing und Vertrieb sprechen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ciao.